Leute, willkommen zum NBA Tauchgang. Hey Drake, was sagst du zu der Kritik von den Bucks?
I love Toronto, I love this team, and we're going to the NBA Finals. Let's go!
Hey Kawhi, nur 7% aller Teams, die je in einer Playoff-Serie 2-0 hinten lagen, haben es geschafft, das noch zu drehen. Wie siehst du eure Chancen?
Basketballfans, Schuhe aus, Füße hoch. Wir gehen wieder auf NBA-Tauchgang. Analyse in der Tiefe mit Arne und Nils.
Wow, right in your living room.
And it goes from an incredibly awkward angle. A highlight reel play. Oh, talk about creativity. Where'd that come from?
NBA-Fans, herzlich willkommen beim NBA-Tauchgang. Mein Name ist Nils Horstmeier und ich bin heute wieder im Gespräch mit unserem Graf Zahl, Arne Brandt oder auch Arne Tokunbo, wie ich ihn aktuell nennen möchte. Schön, dass du da bist, Arne.
Hi Nils, hi Leute.
Ja, an dieser Stelle sei nochmal gesagt, dass wir euch dankbar sind für positive Bewertungen unseres Podcasts auf iTunes, wo auch immer. Außerdem könnt ihr uns unterstützen, indem ihr den Podcast in eurem Player abonniert. Dadurch können auch andere uns leichter finden und sich an unserem NBA-Talk erfreuen. Ja, zu dem wollen wir jetzt auch kommen. Im Westen sind wir mit den Western Conference Finals schon durch. Die Warriors gewinnen 4-0 gegen die Portland Trail Blazers und entspannen sich noch ein bisschen, bevor die NBA Finals losgehen. Über die wollen wir also im Anschluss noch ein bisschen sprechen. Erstmal kommen wir aber zu den Eastern Conference Finals. Für mich eine der besten Serien der letzten Jahre. Die Toronto Raptors führen nach dem Sieg in der letzten Nacht mit 3-2 Spielen, obwohl sie schon 0-2 zurücklagen. Arne, wie hast du die Serie bis hierher erlebt?
Ja, als wir unseren letzten Podcast aufgenommen haben, war ja ein Spiel gespielt. Das zweite Spiel der Serie kam dann in der Nacht. Ich hatte dann im Podcast schon gesagt, wenn es so weitergeht wie in Spiel 1, dann sehe ich es eher, dass die Bucks die Serie in 6 Spielen gewinnen können. Denn da war Kawhi Leonard relativ allein auf weiter Flur und da kam nicht viel Hilfe. Die Raptors sahen so dünn aus wie in der Serie gegen Philadelphia und die Bucks schon so ein bisschen wie das stärkere, übermächtige Team. Aber genau das, was kommen musste, ist dann eben gekommen in Spiel 2. Das verloren wurde, waren es schon 39 Bankpunkte. Das haben die Bucks dann aber noch ziemlich deutlich gewonnen. Und dann aber in Spiel 3 auch 27 Bankpunkte und in Double Overtime wurde das Spiel knapp gewonnen. Da war besonders auffällig, dass die Raptors die Bucks mit 63-55 ausgereboundet haben. Ein ganz, ganz starkes Rebounding-Game, was man gegen die Bucks unbedingt machen muss. Dazu 17 Dreier getroffen. Und dann ging es eben los. Spiel 4, dann ein relativ deutlicher Sieg. Im vierten Viertel haben sich da die Raptors abgesetzt und sind weggezogen mit 48 Bankpunkten. Vor allem Powell und Van Vliet haben in dem Spiel super gut gespielt. Dazu wieder mehr Dreier geworfen als die Bucks und mehr Rebounds geholt. Und dann kam eben Spiel 5 und ich habe vor dem Spiel 5 schon gesagt, es wird super wichtig sein, dass die Raptors wieder gut rebounden, denn in dieser Serie hatte bis zu dem Zeitpunkt immer das Team gewonnen, das mehr Rebounds geholt hat. Und ja, jetzt ist es so gekommen, tatsächlich haben die Raptors das letzte Spiel gewonnen, Spiel 5, und das, obwohl sie 8 Rebounds weniger geholt haben als die Bucks. Und einmal dazu eine Statistik: in diesen Playoffs haben bisher die Bucks 9 Siege und keine Niederlage, wenn sie besser gereboundet haben als der Gegner. Die Raptors 6 Siege und keine Niederlage, wenn sie besser gereboundet haben als der Gegner. Und die Warriors 9 Siege und keine Niederlage, wenn sie besser gereboundet haben als der Gegner. Also es war das erste Spiel von einem der verbleibenden Teams, das weniger Rebounds geholt hat und trotzdem gewonnen hat. Also, oder besser gesagt, das mehr Rebounds geholt hat und trotzdem verloren hat, in diesem Fall die Bucks. Also es war schon wirklich ein ziemlich beeindruckendes Spiel. Wir werden ja auf das Spiel 5 jetzt auch nochmal intensiver eingehen, aber die Hilfe von der Bank und dieses starke Rebounding von den Raptors war jetzt schon in den 3 Spielen so das, was mir sehr aufgefallen ist. Und dazu das bessere Dreier-Shooting bei den Raptors auch. Also die Bucks haben in dieser ganzen Serie doch ziemlich schwach geschossen bisher.
Ja, das ist ein sehr interessanter Punkt, den du daraus ziehst mit den Rebounds. Was mir dazu einfällt, ist, dass natürlich auch immer eine Rolle spielt, wie dann jeweils das Field Goals von den Teams ist. Es ist natürlich so, dass Teams generell mehr Defensiv-Rebounds holen als Offensiv-Rebounds. Sprich, wenn du einfach nicht so gut triffst, dein Field Goal schlechter ist, dann hat der Gegner auch mehr Rebounds. Auch das spricht dann eigentlich dafür, dass das andere Team besser sein könnte als du, wenn einfach die Bälle nicht fallen. Und das hat für mich jetzt auch in dieser Serie ein bisschen eine Rolle gespielt. Bei den Milwaukee Bucks fallen insgesamt in der Serie nur 30% der Dreier. Das sind dann schon deutlich mehr. Ich glaube, so um die 36% bei den Toronto Raptors. Ich habe jetzt die Zahl gerade nicht im Tab offen, aber 36,2 so um den Dreh waren es. Also das macht schon natürlich einen deutlichen Unterschied. Gerade auch in Bezug auf die Spielweise, die wir die Milwaukee Bucks hier haben. Also in den ersten beiden Spielen hat das natürlich wie immer super funktioniert, dass sie das Spacing haben, die Dreier fallen und Giannis dann einfach in der Mitte Zeit hat und Platz hat zum Operieren. Und mit einem Spieler wird er locker fertig, der ihn da verteidigt. Im zweiten dann, je nachdem, wie sie stehen, auch noch. Aber wenn das da richtig vollgepackt ist in der Zone, dann macht er da eher halt mal einen Offensivfoul oder dann doch eine falsche Entscheidung. Also diese gewisse Kontrolle, wenn man das so sagen kann, also zumindest, dass die Toronto Raptors dafür gesorgt haben, dass Antetokounmpo nicht völlig durchdreht, es hängt auch schon so ein bisschen damit zusammen, dass der Dreier eben nicht ganz so fällt. Teilweise eben auch die Schussauswahl nicht so ist, wie sie sein sollte. Also zum Beispiel Bledsoe wirft für mich einfach zu viele Dreier, verwirft auch zu viele Dreier, hat irgendwie so um die 20% von der Dreierlinie. Und das ist natürlich auch eine Sache, die beim Milwaukee einfach laufen muss, genauso wie das Fast-Break-Spiel. Also wenn wir jetzt uns auf das Spiel 5 konzentrieren, ist mir da auch aufgefallen, wenn es dann zu einem Run kam bei Milwaukee, also am Anfang und in der Mittelphase, diese extremen Runs, die sie im Spiel gehabt haben, war es auch deutlich zu sehen, dass dann eben viele Fast-Break-Punkte auch gefallen sind, viele Punkte in der Zone gemacht wurden und sie sie auch wirklich im Fast-Break dann erwischt haben. Und sobald Toronto die Offensive unter Kontrolle bekommen hat und die Bucks dann wieder gezwungen waren, einem normalen Half-Court-Offense zu operieren, dann war das Ganze eben nicht so effektiv und dann stand eben die Defensive der Toronto Raptors auch besser, um genau dieses Spannungsfeld zwischen Giannis und den Shootern so ein bisschen aus dem Konzept zu bringen.
Ja, also das muss man auf jeden Fall sagen. Genau zu dem Shooting in dieser Serie, die Bucks, die haben in einem Spiel in dieser Serie mehr Dreier geworfen als die Raptors. Das war der Blowout in Spiel 2. Ansonsten haben sie die beste Quote, die sie in dieser Serie bisher hatten, waren 32,3%. Und sie haben jetzt in Spiel 5 8 Dreier weniger geworfen als die Raptors. 18 haben die Raptors getroffen und 10 die Bucks. Sie haben auch nur 31 Dreier genommen. Also die Defense der Raptors ist da sehr, sehr stark, was das Verteidigen der Dreier angeht. Und auf der anderen Seite muss ich sagen, dass die Defense der Bucks, die ja in der Regular Season auch schon immer ziemlich viele Dreier zugelassen haben, doch sehr, sehr, ja, teilweise wirklich auch wirklich gefährlich war. Denn was mir da aufgefallen ist jetzt in Spiel 5, ist, dass der zweite Helfer immer sehr, sehr tief steht. Also das ist dann wirklich so, ein Helfer steht schon in der Zone und teilweise verteidigen sie dann wirklich die Leute, die in die Zone reinkommen, mit drei Leuten. Und der nächste Helfer, der zweite Helfer, steht auch noch mit einem Fuß ganz unten in der Zone. Und wenn dann der Kickout kommt, dann muss zum Beispiel Pat Connaughton den Closeout auf Fred VanVleet laufen und ist ganz, ganz unten, also wirklich 5 Meter weit weg und muss dann raussprinten. Und dazu verliert Bledsoe halt auch noch öfter seinen Mann und pennt. Auch in der Transition ist das passiert gegen Fred VanVleet. Und ich muss sagen, das ist schon etwas merkwürdig anzuschauen ist, dass so ein Spieler wie Fred VanVleet, der dann schon heiß läuft und schon mehrere getroffen hat, dann immer noch in der Hilfe komplett verlassen wird. Und ganz viele dieser Situationen waren für mich völlig unnötig. Also wirklich völlig unnötig, ganz viele Situationen, wo sie wirklich so völlig überhelfen, wo ein Helfer schon da ist. Und dann noch einer dazugeht als zusätzlicher Helfer und dann ein guter Schütze völlig freisteht. Also das ist für mich etwas unerklärlich, muss ich sagen. Also man kann sicherlich von einigen Spielern bei den Raptors weghelfen, aber von Fred VanVleet in diesem Spiel, der dann komplett heiß gelaufen ist, nicht. Zu Fred VanVleet habe ich mal eine Statistik noch. Er hatte vor den letzten beiden Spielen in diesen Playoffs 20 von 73 aus dem Feld getroffen und 8 von 41 Dreier. Und jetzt in den letzten beiden Spielen hat er 12 von 10 von 12 Dreier und 12 von 19 aus dem Feld. Also ein richtig krasser Turnaround. Fred VanVleet war schon in diesem Spiel richtig krass spielentscheidend. 7 von 9 Dreier. Das war eine ganz, ganz starke Leistung. Und also was ich wirklich so ein bisschen gedacht habe in den letzten drei Spielen, in Spiel 3 musste Kawhi 52 Minuten spielen und hat am Ende so ein bisschen angefangen zu humpeln. Da war schon der Verdacht, dass es eine Wadenverletzung ist. Ich finde, jetzt in Spiel 5 sah er ziemlich frisch und ziemlich fit wieder aus. Also das es stimmt. Scheint so, dass er sich davon so ein bisschen erholt hat. Aber Spiel 4, was die Raptors dann ja so mit 20 ungefähr in Toronto gewonnen haben, das war so ein richtiges Teamgame. Das war einfach so ein Spiel, wo der Ball läuft, wo alle am Spiel teilhaben, wo jeder was dazu beiträgt. Da war Ibaka stark, Kyle Lowry, Gasol hat super den Ball verteilt und auch wichtige Würfe getroffen. Powell und Van Vliet. Ja, es war ein richtiges Teamgame und da hat eben auch Kawhi wirklich viel weniger gemacht und auch viel weniger gespielt. Man hat richtig gesehen, dass das Team ihn da auf die Schultern genommen hat und dieses Spiel gemeinsam gewonnen hat. Und wenn es eine Schwäche im Spiel von Kawhi gibt, dann ist es eben, dass er manchmal, wenn er so richtig in the zone ist, One-on-One spielt und der Rest des Teams kann nicht mehr so viel machen. Und ich glaube, dass es ein richtiger Knackpunkt war, dass in diesem Spiel 4 das ganze Team richtig krass zusammengespielt hat, dass der Ball gelaufen ist und dass sie das als Team so zusammen gewonnen haben. Und ich hatte das Gefühl auch, dass jetzt Spiel 5 dadurch viel organischer wirkte. Also auch Kawhi hat so super im Team gespielt und hat für die Mitspieler viel mehr kreiert, hatte ich das Gefühl, als sonst. Er hat 9 Assists gemacht und es wirkte einfach so, als wenn die Raptors so richtig zusammengefunden haben jetzt. Also das war, finde ich, jetzt, also Spiel 4 war beeindruckend, weil einfach Kawhi offensichtlich angeschlagen war, das Team ist sozusagen gewonnen, aber Spiel 5 war jetzt eins der besten Spiele, die ich von den Raptors gesehen habe. Vielleicht das beste Spiel in den Playoffs, es war wirklich sehr, sehr stark.
Ja, also in den Playoffs ist es ja mehr als in der Regular Season noch eben ein Spiel der Psychologie auch, die dann eine ganz große Rolle spielt. Gerade wenn so ein Team wie die Bucks 2-0 führen und dieses Spiel 3 dann in Overtime endet. Also es hätte
Double auch Overtime anders
ausgehen. Double Overtime sogar. Es hätte also auch anders ausgehen können und dann sind die Bucks 3-0 vorne und faktisch sind sie damit eigentlich fast durch. Es hat ja noch kein Team geschafft, einen 0-3 Rückstand aufzuholen. 1-3 haben wir in den Finals gesehen mit Cleveland und Golden State. Aber das wäre schon ein deutliches Ding gewesen. Und dann halt dieser Blowout in Spiel 4. Und dann bist du natürlich schon mal sehr gefordert, psychologisch. Ne? Dann sind einige Sachen nicht gelaufen. Du hast dann entsprechend nicht getroffen. Und dadurch, dass es ja auch beides Teams sind, die sehr von ihrem Shooting auch abhängen, immer mehr Teams in der NBA ja generell, ist das natürlich auch immer mehr ein Faktor. Ja? So ein Dreier unter Druck zu treffen, ist natürlich auch für einen NBA-Star eine völlig andere Sache. Und diesen Effekt, den sehen wir jetzt so ein bisschen bei Milwaukee und den haben wir natürlich auch bei vielen Spielern von Toronto gesehen. Bei Toronto war ja die ganzen Playoffs über, war die Bank wirklich unterdurchschnittlich. Das war in der Serie gegen die Nets schon zu sehen. Auch gegen Philly war die Bank nicht so überlegen, wie man es erwartet hätte in der Serie, weil Philly ja einfach eine relativ schwache Bank hat und dafür eben eine sehr starke Starting Lineup. Da konnten die Raptors aber jeweils immer nicht so auftrumpfen, wie das gedacht war. Und jetzt endlich kommt dieser Turnaround und dieses letzte Spiel 5 war Fred VanVleet wirklich in Perfektion. 7 von 9 Dreier, auf einmal ist der Knoten geplatzt. So vom Eye-Test her würde ich sagen, er hat einfach seine Flugkurve wieder ein bisschen angepasst, also als wenn er ein bisschen höher wirft. Von ihm war eben auch also es ist mir aufgefallen, dass er eine flache Flugkurve hatte, dass viele seiner Würfe eben auch zu kurz kamen. Ähnlich wie das bei Kawhi war in einigen Spielen vor einiger Zeit. Und ich glaube, der hat sich da einfach nochmal hingesetzt, die Videotapes angesehen. Er ist ja auch vor kurzem Vater geworden. Ich glaube, jetzt kurz vor diesem Spiel 5. Der ist mehr oder weniger nach Hause geflogen und hat sich seinen...
Vor Spiel 4.
Das war ja genau die Phase eigentlich, wo es da umgebrochen ist. Ne? Vielleicht war das... Hat ihm das nochmal die Power gegeben, die er braucht. Auf jeden Fall völlig befreit, jetzt auch in der Offensive. Und das war ja wirklich schon ein psychologischer Block, der da bei ihm drin war vorhin. Das war schon nicht mehr normal. Der hat ja Korbleger verlegt. Ähnlich auf der Gegenseite läuft es ja eigentlich bei Bledsoe ab. Also ich das ist, er hat ja jetzt auch ein gutes Spiel 5 gemacht. Er ist ja reingegangen, hat gleich 9 Punkte gemacht. Trotzdem hat er in dem Spiel auch wieder so einige Turnover und einige Würfe, die nicht sein mussten. Und hat das so ein bisschen auch wieder, also es war jetzt kein Komplett-Turnaround bei ihm. Dennoch natürlich eine sehr positive Entwicklung. Vor allem, weil er in den Spielen zuvor nicht nur die Dreier nicht getroffen hat, sondern ganz oft auch so Layups hatte und so Sachen in der Zone, die er daneben gemacht hat. Ich versuche gerade nochmal zu gucken, wie gerade insgesamt in der Serie seine...
Bledsoe hat 28,8 Field Goal in der Serie und 15,4% Dreier.
15, ja. Freiburger trifft damit 78,9 noch einigermaßen. Aber das ist natürlich unterirdisch und ist so einer von den Spielern, die da echt absolut hängen.
Ja, Middleton, sein True Shooting ist 39,3 und sein Effective Field Goal 32,2. Also True Shooting mit Freiwürfen und Effective Field Goal eben mit einberechnet, dass der Dreier 3 Punkte wert ist. Also es sind äußerst schlechte Werte. Ja.
Also Fazit, Psychologie spielt eine Rolle und da sind einige bei den Bucks, bei denen die Würfe einfach nicht fallen. Ilyasova ist als Dreierschütze bekannt, wirft 23% Dreier. Mirotić ist als Dreierschütze bekannt. Habe ich jetzt Mirotić richtig gesagt? Ich komme mal durcheinander. Olli meckert ja immer, dass wir den Namen falsch aussprechen. Ich glaube, du sagst immer Mirotić.
Ich habe mich aber ein bisschen verbessert.
Mirotić. Du hast dich verbessert. Ja, also auch weniger als 20% von der Dreierlinie. Und dann ist halt auch kaum mal jemand, der so in Richtung 40% geht. Also auf Brockton ist natürlich immer Verlass, der die Bälle trifft und die anderen laufen in einzelnen Spielen mal natürlich heiß und George Hill sei da nochmal hervorgemerkt, der ist mit 50% Dreier bisher in der Serie einer der Lichtblicke von der Linie. Und so wird es natürlich, wie angemerkt, für Antetokounmpo schwer, wenn man jetzt einfach alleine nach den Stars geht, wie sie gegeneinander spielen, dann muss schon gesagt sein, dass Antetokounmpo da bisher den kürzeren zieht und The Claw, Kawhi Leonard tatsächlich hier sozusagen den Serien-MVP-Titel, wenn es so etwas geben würde in Eastern Conference Finals, tragen würde. Es ist nicht nur das, was er macht, sondern auch wann er es macht. Immer dann, wenn es beim Team eben nicht so rund läuft, wie von dir angesprochen in Spiel 4, dann ist Kawhi halt da. Dann trifft er halt auch mal seine Step-Back-Dreier. Die zwei jetzt gegen Brook Lopez auch am Ende in Spiel 5, das war schon eine Phase, wirklich in einer ganz wichtigen Phase im vierten Viertel, wo er dann einfach auch mal übernimmt und dann die entscheidenden Bälle macht und da ist er schon wirklich einer der besten Teamleader in der NBA und er zeigt jetzt hier tatsächlich auch, dass er auf jeden Fall zu den allerbesten Spielern in der NBA zählt und der eine oder andere hat ja jetzt auch schon in den letzten Spielen gesagt, dass Kawhi vielleicht sogar der Beste in der NBA derzeit ist. Vor allem, weil es jetzt eben dieses direkte Matchup gegen Giannis gibt und er ihn auch selbst verteidigt über große Strecken und das eben auch sehr, sehr gut funktioniert. Ihn da halt nicht kontrolliert, würde ich nicht sagen, aber tatsächlich so ein bisschen von seiner Dominanz dann eben auch abnehmen kann.
Also ich würde schon sagen, dass Kawhi Giannis ganz schön kontrolliert. Also ich habe ja auch gesagt, dass ich finde, dass Kawhi Leonard der beste Spieler der Welt ist. Der beste Spieler der NBA, der beste Spieler der Welt, der beste Spieler dieser Playoffs. Und ich finde, dieses Spiel 5 war wieder mal ein krasser Beleg dafür. Also die Defense gegen Giannis, also auch wenn man sieht, was passiert, wenn mal Danny Green zum Beispiel in so einer Transition-Situation Antetokounmpo verteidigt. Oder was passiert, wenn generell jemand anderes auf ihm drauf ist. Dieser Eurostep mit diesen Riesenschritten ist einfach kaum zu verteidigen, aber wenn Kawhi da ist, dann funktioniert das eben. Also Antetokounmpo hat in dieser Serie ein True-Shooting von 52,8%. Er hat in der Regular Season True-Shooting von 64,4%. Und in den letzten drei Spielen hat er, also in Spiel 3 hat er 2 von 7 Freiwürfe getroffen, in Spiel 4 hat er 6 von 10 Freiwürfe getroffen und in Spiel 5 4 von 9, also 12 von den letzten 26. Auch ein großer Grund dafür, dass die Milwaukee Bucks gerade so Probleme haben, denn 2 der 3 Spiele waren sehr eng. Und er hat in beiden Spielen 5, also in Spiel 3 und in Spiel 5 hat er jeweils 5 Freiwürfe daneben geworfen. Und er hat einfach große Probleme zu scoren und man sieht es ja, die Bucks treffen nicht. Normalerweise gibt er eben sehr, sehr viele Assists auf die Shooter, aber die Shooter, die treffen nicht. Das heißt, auch da ist seine Effektivität sehr rausgenommen. Und dann hat er zum Beispiel jetzt in diesem Spiel nur 6 Rebounds geholt. Und wenn man sich einfach mal anguckt, was Antetokounmpo in der Regular Season alles weggeholt hat an Rebounds, Das war ja schon phänomenal. Und jetzt hat er 6 Rebounds in diesem Spiel nur gemacht. Also ich finde schon, dass Kawhi Antetokounmpo ganz schön aus dem Spiel nimmt. Und ich finde auch, dass dieses Spiel ein leuchtendes Beispiel dafür war, warum Kawhi ein besserer Spieler ist als Antetokounmpo. Denn man kann Antetokounmpo einfach aus dem Spiel nehmen. Wenn die anderen nicht treffen, dann wird es sehr schwer. Diese super Effektivität aus der Regular Season ist gegen die Toronto Raptors einfach nicht mehr da. Und auf der anderen Seite, Kawhi kann niemand aus dem Spiel nehmen. Der kommt immer an seine Spots. Der ist so ein guter Schütze von der Dreierlinie aus der Midrange. Kommt bis zum Korb, ist super stark. Und wenn er dann eben noch 9 Assists gibt, wie in diesem Spiel, einfach unstoppable. Und er hatte zu einem Zeitpunkt, als der Score bei 85-81 war, mit 7,56 noch zu spielen im vierten, hatte er 15 der letzten 18 Punkte gemacht. Da hatte er gerade 2 Stepback-Jumper gegen Lopez getroffen. Und das ist auch so eine Sache, wo ich gedacht habe, okay, was machen denn die Bucks hier? Haben dann eben alles geswitcht. Ich weiß nicht genau, was der Grund dafür war, ob sie dachten, das funktioniert besonders gut. Also Lopez hat auch teilweise einen ganz guten Job gemacht, aber dann im vierten Viertel Lopez in mehreren Possessions hintereinander auf Kawhi Leonard zu switchen, war auf jeden Fall nicht so besonders gut. Das haben sie dann danach auch wieder gelassen. Aber Kawhi hat für mich in diesem Spiel einfach gezeigt, dass er das komplette Paket ist. Defense, Playmaking, Shotmaking und ganz klar der Spieler, den man in so einem Playoff-Spiel besser gebrauchen kann, im Gegensatz zu Antetokounmpo.
Ja, verstehe ich gut. Also ich würde nicht von kontrollieren sprechen in dem Sinne, aber ich weiß schon, wie du es meinst. Denn also es ist ja schon noch so, dass Giannis sehr, sehr starke Stats auflegt und das Spiel eben noch sehr prägt. Aber es reicht eben schon noch, um ihn so weit einzuschränken, als dass die Toronto Raptors am Ende das Spiel gewinnen können. Zumindest so, wie es in den letzten 3 Spielen gelaufen ist. Und tatsächlich muss ich jetzt für das ganze Team etwas drehen. Es kann nicht zu erwarten sein, dass Giannis das jetzt irgendwie dreht. Und dazu braucht es halt jetzt mehrere Akteure, die dann tatsächlich jetzt auch mal wieder Leistungen bringen. Und das letzte Spiel war ja jetzt auch nicht unbedingt das von Chris Middleton, der zwar ordentlich Assists und Rebounds aufgelegt hat und generell gute Defense und Allround, aber dem das Shooting eben gar nicht so lief. In Spiel 4 fand ich ihn ziemlich überragend und einer der wenigen Lichtblicke bei den Bucks. Aber es braucht jetzt wirklich mal so ein Spiel, so wie in Spiel 1, als es gleich losging, wo verschiedene Akteure einfach mal richtig loslegen, wo von Brook Lopez was kommt, wo auch die Bankspieler mal wieder ein bisschen was zeigen. Und das wird natürlich umso schwerer, als das Spiel 6 jetzt in Toronto stattfinden wird. Und Toronto natürlich schon mächtig heiß ist und die Fans stehen nicht nur vor der Halle, sondern eben auch in der Halle, Kopf. Und das wird sicherlich kein leichtes Teil jetzt noch zu gewinnen. Also vor allem nachdem jetzt 3 Spiele in Folge an die Raptors gegangen sind. Und ja, bei den Raptors hat einiges plötzlich geklickt und so gut funktioniert. Super wichtig auch, dass Marc Gasol Dreier trifft jetzt. Er ist insgesamt in der Serie bei 37% Dreiern und er ist auch häufig jemand, der dann aufgrund der Art und Weise, wie Milwaukee verteidigt und dass er eben häufig oben auf dem Post noch steht, den Center entweder rauslocken kann oder halt diesen freien Dreier hat. Und er hat dann wirklich, wenn er den Dreier hat, hat er ihn sehr, sehr offen. Und dann nimmt er ihn mittlerweile auch selbstbewusst und trifft ihn auch. Also das ist schon eine sehr gute und spannende Sache. Norman Powell hatten wir auch schon mal erwähnt. Der hat ja gegen Philly quasi gar nicht gespielt und kommt dann jetzt plötzlich und haut so ein phänomenales Spiel 4 raus. In Spiel 5 ist er wieder ein bisschen abgekühlt. Aber das sind dann natürlich schon so Faktoren, die braucht es dann manchmal, ja, dass dann das Unvorhergesehene kommt. Und auch nochmal zu erwähnen ist auf jeden Fall in der Serie Kyle Lowry, der ja traditionell immer jemand war, der in den Playoffs so ein bisschen untergetaucht ist. Und ich finde ihn ehrlich gesagt relativ phänomenal. Also der perfekte Spielertyp neben Kawhi in dieser Serie. Einfach ein super guter Schütze. Er hat ein True Shooting jetzt aktuell von 69,8. Also auch mit Abstand das Beste bei den Toronto Raptors in dieser Serie. Er wirft die Dreier hochprozentig, obwohl er auch irgendwie eine Verletzung an der Hand hat, seinen Finger an der linken Hand, den Daumen verstaucht. Scheint ihn in seinem Wurf jedenfalls nicht zu beeinträchtigen. Und er hängt sich auch richtig ein, hat immer wieder diese Hustle-Plays. Also ein sehr, sehr guter Ergänzungsspieler. Und auch noch zu erwähnen bei Toronto ist auf jeden Fall, dass Pascal Siakam so ein bisschen aus seinem Loch gekrochen ist und wirklich jetzt auch in den letzten Spielen besser gespielt hat. Insgesamt sind seine Quoten für die Serie natürlich immer noch relativ schwach für seine Verhältnisse, aber es sind so die defensiven Aktivitäten und immer wieder diese Plays zwischendurch. Es ging dann so ein bisschen los bei ihm jetzt auch im letzten Spiel mit so ein paar friendly Bounces und dann ist er halt ein bisschen heiß gelaufen und da habe ich richtig das Gefühl, dass dann auch der Kopf manchmal rattert und wenn dann 1-2 Würfe gefallen sind, dann siehst du ihn auch wieder so wie in der Regular Season, dass er angreift und attackiert und gleichzeitig diesen Corner 3 auch hat. Und wenn es bei diesen Spielern halt läuft und Kawhi so entlastet werden kann und er dann auch mal spielerisch in gewissen Phasen seine Ruhe bekommt, dann sieht es bei Toronto natürlich sehr, sehr gut aus. Also insgesamt wirklich sehr schön anzusehen.
Ja, bei Siakam ist es auf jeden Fall so. Da sieht man richtig, dass er, wenn er die ersten 3-4 daneben macht, eigentlich mehr oder weniger schon aus dem Spiel ist. Und Wenn er trifft, dann läuft es ganz gut. Aber dieses Spiel war von Siakam defensiv sehr, sehr stark. Also er hatte jetzt in den letzten beiden Spielen sehr starke Szenen in der Defense. Mhm. Und in diesem Double-Overtime-Game hatte er auch schon so einen super wichtigen Block. In diesem Spiel fast das gleiche Ding. Sah fast aus wie eine Kopie. Und Gasol auch. Also ich fand die Raptors eh sehr, sehr stark defensiv in diesem Spiel. Das ist schon eine krasse Ansage. Also ich glaube, den Milwaukee Bucks muss jetzt schon ein bisschen was einfallen. Und ich finde sehr bezeichnend, dass in diesem Spiel in der Crunch-Time Eric Bledsoe beim Spielstand von 98-95 einen Dreier wirft. Also das ist für mich so ein bisschen das Sinnbild dessen, was eben auch dieser Unterschied zwischen Kawhi Leonard und Antetokounmpo gerade so ein bisschen ausmacht für diese Teams. Wenn die Teams in so eine Grind-Crunch-Time-Phase reinkommen, dann weiß ich einfach bei den Toronto Raptors, die haben einen der besten Spieler für diese Situation, die es überhaupt in der Liga gibt. Kawhi Leonard ist einfach völlig abgekühlt mit Eiswürfeln in den Adern und dem gibt man den Ball und der kreiert. Und auf der anderen Seite nimmt dann eben Bledsoe den Ball oder Brockton. Brockton ist auf jeden Fall auch ziemlich clever, aber es ist halt Malcolm Brockton. Oder Middleton, der dann eben in diesem Spiel komplett off ist und dann eben auch da am Ende die Würfe noch nehmen muss. Und das ist für mich einfach ein krasser Vorteil, was ich auch vor dieser Serie schon gesagt habe, den die Toronto Raptors haben, was sich in diesem Spiel auch total gezeigt hat. Und dann eben auch noch so eine Situation, Antetokounmpo ist so leicht umgeknickt. Das war für mich vielleicht so ein bisschen der Knackpunkt des Spiels. Und da habe ich mich echt gefragt, warum eine Minute vor Schluss war es, glaube ich. Ich habe es mir hier aufgeschrieben. Eine Minute zwölf vor Schluss war es.
Ja.
Knickt Antetokounmpo so leicht um und wird dann ausgewechselt und ist dann bei der nächsten Possession nicht drauf. Und da nimmt Kawhi so einen ziemlich schlechten, langen Zweier-Fadeaway gegen den Mann. Und Gasol holt den Offensiv-Rebound und wird dann direkt gefoult, kriegt zwei Freiwürfe und macht einen davon rein. Dann steht es 100-97. Und da habe ich echt gedacht, okay, warum ihn rausnehmen? Warum ihn nicht einfach drauflassen? Das war...
Ja, genau das habe ich in dem Moment auch gedacht. Und es kam mir im Nachhinein vor wie so eine Überreaktion. Er ist umgeknickt, hat sich ja auch ein bisschen rangefasst. Und wie es manchmal so ist, es vielleicht eine leichte Überdehnung. Und er macht sich natürlich auch Gedanken und will da jetzt irgendwie jetzt auch nicht das noch schlimmer machen, indem er weiterspielt, lässt sich irgendwie auswechseln und ja, plötzlich sitzt er draußen und sie merken, okay, das sind gerade die entscheidenden Szenen hier noch. Und ich bin da völlig bei dir. Also genau dann muss er auf dem Platz stehen und wenn der Fuß nicht abfällt, dann muss er das Spiel noch zu Ende bringen, weil es ist nicht ohne Grund eine Statistik, die besagt, dass das Team, was Spiel 5 gewinnt, wenn es 2-2 steht, gewinnt zu 82% die Serie. Ist sicherlich eine Statistik, die sich die Denver Nuggets auch nochmal angeguckt haben, nachdem sie die Semi-Conference Finals in diesem Jahr gegen die Portland Trail Blazers abgegeben haben. Das war nämlich genauso, sie haben dieses Spiel 5 gewonnen und dann die Serie noch abgegeben. Also nichts, was immer zutrifft. Aber das wird natürlich jetzt ganz, ganz schwer. Ne? Und das wäre diese letzte Minute gewesen, die noch durchziehen. Und er hat vorher ja auch krasse Aktionen gemacht und sich quasi da so einen kleinen Battle zum Schluss geliefert mit Kawhi. Das ist schon echt bitter. Also,
ich hatte dazu heute gerade noch eine Statistik gehört im Dunkdrawn-Podcast. In Serien, in denen es genau so gelaufen ist wie jetzt, Heimteam gewinnt die ersten beiden, Dann gewinnt das andere Heimteam die nächsten beiden und dann gewinnt noch das Auswärtsteam Spiel 3, also so wie es jetzt in dieser Serie gelaufen ist für Toronto. Da ist All-Time der Rekord. Achtmal hat das Team gewonnen, das 3-2 vorne liegt und siebenmal das andere Team. Also dann doch recht nah beieinander. Aber was natürlich jetzt für diese Serie gar nichts aussagt. Also auf jeden Fall nach der Aktion, wo es dann eben 100-97 stand nach dem Freiwurf von Gasol, 34,7 Sekunden noch zu spielen, hatte dann eben Brockton den Ball ganz in der Ecke an der Dreierlinie und hat einen Turnover gemacht. Wollte an, ich glaube, Siakam vorbeiziehen, genau an Siakam. Hat ihn den Ball dann so gegen das Bein gedribbelt und der ist dann gegen sein eigenes Bein ins Aus. Und das war's dann eigentlich. Danach gab's noch so eine etwas kontroverse Szene, wo die Toronto Raptors nicht so richtig wussten, ob sie foulen sollen oder nicht. Gehen mit drei Leuten auf Kawhi Leonard. Dann wird der Ball nach vorne gespielt und es gibt einen Dank für Siakam. Das war's dann eigentlich. Aber in der Situation muss man dann eben einfach entweder ganz klar foulen oder man kriegt den Call dann eben vielleicht im Zweifel nicht. Also... Ja. Ich denke, das
war tatsächlich, wenn du mal genau hinguckst, war es auch so, dass es sah im ersten Moment schon sehr stark nach Foul aus, dass nicht gepfiffen wurde. Aber es ist so, dass Lowry in dieser Situation sich schon so ein bisschen fallen lässt, bevor der Kontakt kommt. Und es ist so eine Millimeterentscheidung, dass man auch sagen kann, okay, dieser Griff, dieser Kontakt kommt dann zumindest eben auch, als der Ball schon weg ist, wo man dann sagen kann, dieses Weiterlaufen ist an der Stelle vielleicht nicht so ganz falsch, aber ja, klassischerweise wird sowas natürlich schon eigentlich gepfiffen, weil dann auch klar ist, das Team will jetzt faulen, das ist eben so die klassische Schlussphase. Letztendlich können sich die Bucks nur sagen, wie du es sagst, da musst du halt dann richtig ihn grabben, da musst du ihn halt wirklich faulen, damit der Pfiff dann auch auf jeden Fall kommt. Und die Frage ist ja auch schon, warum sind sie da mit drei Leuten vorne im Frontcourt? Ich habe das nicht so ganz verstanden. Also allein deswegen kam ja auch dieser Dank dann zustande, ne? Also ob sie da vielleicht einen Steal holen wollten oder
ja,
so.
Ja, ich denke mal schon, dass sie erst einen Steal holen wollten und dann hätten sie faulen müssen und dann haben sie es eben nicht gemacht. Ja, also es war meiner Meinung nach ein ganz klarer Fehler von den Bucks und selbst wenn sie da in der Situation faulen, dann ist Lowry an der Linie, der hat in dieser Serie richtig gut getroffen und dann wären es wahrscheinlich ein oder zwei Punkte noch oben drauf gewesen. Also von daher wären es wahrscheinlich vier oder fünf gewesen und dann wäre das Spiel auch gelaufen gewesen mit 16 Sekunden dann eben noch zu spielen. Also schwamm drüber, da war das Spiel eigentlich schon zu 99% durch. Und jetzt die Frage, was ist denn dein Gefühl, Nils? Wie läuft diese Serie weiter? Können die Bucks nochmal zurück nach drei verlorenen Spielen? Übrigens noch eine Statistik, die Bucks haben in der gesamten Regular Season und in den ersten beiden Runden nicht ein einziges Mal drei Spiele hintereinander verloren. Das war das erste Mal in der Saison jetzt.
Wow.
Sie haben einmal im März zwei Spiele hintereinander verloren gegen Utah und Phoenix. Und das war der einzige zwei Spiele Losing Streak der gesamten Saison. Also sie haben kein einziges anderes Mal sogar nur zwei Spiele verloren.
Wow. Also ich tue mich da jetzt sehr schwer, das jetzt zu tippen, sage ich mal. Was ich mal vorwegschieben muss, ist, dass ich bin ja eigentlich so relativ neutral den meisten Serien gegenüber. Ich habe schon immer meine Teams, die ich gerne mag, aber ich bin jetzt nicht unbedingt ein Fan, entweder von den Bucks oder den Raptors. Aber mein Gefühl oder irgendwie meine Emotionen gingen dann schon immer sehr stark in Richtung Toronto. Vermutlich am Anfang, weil ich einfach wollte, dass es nochmal eine gute Serie wird. Mittlerweile hat mich Toronto voll gecatcht und ich fieber irgendwie mit Toronto mit. Es war einfach Spaß, ihnen zuzusehen. Es ist jetzt in Toronto und es wäre auf jeden Fall ein richtig krasser Kraftakt für Milwaukee, das jetzt noch zu machen. Aber ich glaube, ich habe auch eingangs mal getippt, dass Milwaukee da weiterkommt. Ich bleibe da jetzt einfach mal bei und sage, die gewinnen jetzt das Spiel 6 in Toronto und dann das Spiel 7 zu Hause und fahren dann in die Finals.
Wow. Aber
nagel mich nicht drauf fest. Nagel mich nicht drauf fest.
Wow. Ja, also ich erwarte auf jeden Fall eine Reaktion von den Bucks. Aber also es ist auf jeden Fall drin. Ich würde mal sagen, die Raptors sind mal wieder dran mit einem schlechten Shooting-Game. Also sie haben jetzt in dieser Serie noch kein richtig schlechtes Shooting-Game eigentlich gehabt. Das schlechteste war Spiel 2, wo sie 10 von 32 getroffen haben. aber danach 17, 14 und 18 Dreier. Und das ist eben das Ding. In diesem Spiel haben die Toronto Raptors 13 Field Goals im Zweipunktbereich gemacht und 18 Field Goals im Dreipunktbereich. Und auch in diesem Spiel war eben lange Zeit mein Gefühl, dass die Bucks das eigentlich ganz gut im Griff haben, dass die Bucks ein gutes Spiel machen. Und dann haben eben die Raptors vor allem im vierten Viertel richtig krass getroffen. Wenn Vliet und Leonard vor allem die 12 von 19 Dreier zusammen getroffen haben, die haben einfach richtig krass getroffen. Also wirklich so richtig gut. Und wenn die das nicht machen, dann verlieren sie das Spiel. Von daher sehe ich auf jeden Fall auch das Potenzial, dass die Bucks hier nochmal die Serie ausgleichen und es ein Spiel 7 gibt. Aber ich habe auf der anderen Seite auch das Gefühl, was ich vorhin schon gesagt habe, dass die Raptors wirklich als Team so ein bisschen zusammengekommen sind, dass sie jetzt auch eine Formel gefunden haben, wer spielen soll, wie viele Minuten, dass Van Vliet eben jetzt gerade zwei gute Spiele gemacht hat. Und Van Vliet muss ja auch jetzt im nächsten Spiel nicht unbedingt wieder so ein phänomenales Spiel machen, wenn dann eben die anderen wieder ein bisschen besser spielen. Zum Beispiel hat in diesem Spiel wieder Ibaka nur 6 Punkte gemacht. Also ich sehe einfach...
Danny Green war auch ein Totalausfall.
Ja, Danny Green hat wirklich eine relativ schwache Serie gespielt und ich fand ihn auch vor allem defensiv so schwach in diesem Spiel. Ja, muss man mal sehen, aber ich meine, dafür hat Van Vliet dann eben auch 37 Minuten bekommen als Bankspieler, das ist auch sehr selten.
Und
hat
dann weißt du, wie das Plus-Minus war von Van Vliet in dem Spiel?
Plus 28, das beste Plus-Minus, genau. Ja. Und Danny Green in 16 Minuten minus 17, das ist schon ziemlich rough. Und auch so gut wie nichts im Boxscore stehen. 0 von 3 Dreier. Ja, also Danny Green war ziemlich raus und auch generell in dieser Serie hat er bisher nicht so eine gute Leistung gebracht. Aber die Minuten bekommen dann eben Powell und Van Vliet und das gleicht das eben ganz gut aus. Also es wäre natürlich total krass, wenn die Raptors 4 Spiele hintereinander gewinnen. Aber jetzt zum Beispiel Spiel 4 war so ein krasser Hexenkessel in Toronto und die Raptors haben so gut gespielt und die Fans haben sie da so getragen und ich glaube, es wird das verrückteste Spiel von den Fans her in dieser Saison werden, jetzt Spiel 6 und eine richtig, richtig harte Nummer für die Milwaukee Bucks. Zudem glaube ich einfach, dass Kawhi Leonard gerade in so einer krassen Verfassung und Form ist, dass er sie einfach jetzt zum Sieg tragen wird. Und mein Tipp ist, die Raptors machen das. Nächstes Spiel ist Schluss für die Bucks.
Es ist gut möglich. Schauen wir uns das mal an. Es ist ja jetzt diese Nacht ist noch Pause. Die Nacht drauf geht's ab. Ist für unseren Podcast mal ganz gut. Dann sind wir halt auch mal eine gewisse Zeit wirklich up to date mit dem Podcast. Und jeder, der es hört, ist auf dem gleichen Stand wie der Podcast. Das ist ja auch mal eine ganz schöne Sache. Und ich würde vorschlagen, zu der Serie belassen wir es dabei.
Ja.
An diesem Punkt. Ja.
Okay.
Ich glaube, wir haben das ganz gut auseinandergenommen, analysiert. Und ich denke mal, das nächste Spiel werde ich mir sogar mal live anschauen, nicht on demand. Es könnte sich auf jeden Fall lohnen. Ja, eingangs haben wir schon erwähnt, Portland gegen Golden State, ihr wisst es ja alle selber, 4-0 ging es aus, Golden State hat die Serie klar gewonnen. Gehen wir die Spiele nochmal einzeln so von den Ergebnissen durch, Spiel 116-94 relativ deutlich in Golden State, dann Spiel 2 eher knapp, 114-111, das war nochmal die Chance für Portland, diese Serie so ein bisschen knapp zu gestalten. Der absolute Knackpunkt kam dann in Spiel 3, wo die Warriors wirklich sehr aufgetrumpft haben und mit 110-99 und einem überragenden Draymond Green dieses Spiel gewonnen haben. Und Spiel 4 nochmal ein knappes, der mögliche Buzzer am Ende von Damian Lillard, der dieses Mal dann nicht fiel. Und die Warriors gewinnen 119-117 und damit 4-0 die Serie. Arne, wie hast du denn diese Serie so erlebt?
Ja, ich muss sagen, dass ich die Serie insgesamt für die Blazers doch etwas enttäuschend fand. Also ich würde jetzt gar nicht sagen, dass die Blazers in irgendeiner Weise eine Chance gehabt hätten, die Serie tatsächlich zu gewinnen. Ich glaube, die Blazers sind einfach insgesamt ein zu limitiertes Team. als dass sie den Warriors irgendwie gefährlich werden könnten. Ich habe auch vor der Serie getippt, dass sie 4-0 verlieren. Aber trotzdem, wenn man die Serie so sich angeschaut hat, habe ich doch das Gefühl, dass die Blazers den einen oder anderen Sieg hier hätten einfahren können. Also zwei Spiele waren ja auch ziemlich knapp. Und das hätten die Blazers schon rausreißen können. Ich muss sagen, dass ich ziemlich enttäuscht bin vom Coaching von Stotts. Und ich finde, die Blazers wirkten einfach in dieser Serie wie ein Team, das auf die Warriors überhaupt gar nicht vorbereitet ist, das einfach nicht damit gerechnet hat, gegen die Warriors zu spielen. Ich glaube, sie haben einfach selber überhaupt gar nicht damit gerechnet, dass sie eventuell so weit kommen könnten, dass sie gegen die Warriors spielen. Denn es war ja klar, sie müssen ins Conference-Finale kommen, um überhaupt auf die Warriors zu treffen. Und mein Gefühl war, die Serie gegen die Denver Nuggets ist über 7 Spiele gegangen. Danach kam 2 Tage später das erste Spiel gegen die Warriors. Und dann hatten sie einfach gar keine Chance mehr, sich richtig vorzubereiten. Dann war auch das erste Spiel in meinen Augen wirklich peinlich. Die Defense mit dem tiefen Drop von den Centern gegen Steph Curry, der dann 15 freie Dreier hatte und davon 9 reingemacht hat. Das war schon richtig peinlich. Dann habe ich gesagt, okay, also Hunter kann man jetzt eigentlich nicht mehr spielen, es sei denn, er geht näher ran, aber dann geht Steph Curry halt jedes Mal an ihm vorbei. Man muss, wenn man mit Drop spielt, halt wenigstens so nah dranbleiben, dass man den Wurf noch contesten kann und nicht jedes Mal geschlagen wird. Das haben die Blazers dann in Spiel 2 auch gemacht und wurden dann aber in der letzten Minute mit Draymond Green und Steph Curry Pick-and-Rolls auseinandergebaut, wo wir ja schon analysiert haben, dass wenn das so läuft, wenn man eben nicht switcht, sondern eben droppt oder hatcht, man einfach mit Hilfe spielen muss. Und die Hilfe war entweder nicht da oder sie wurde falsch gespielt. Also auch wieder ganz klar schlechter Gameplan und schwaches Coaching. Und dann in Spiel 3, da habe ich, also ich hatte dann schon ja nachgesehen, nach Spiel 2 haben die Blazers denn überhaupt mal in der gesamten Regular Season kleine Lineups gespielt? Nein, haben sie nicht. Überhaupt gar nicht. Auch in den Playoffs eigentlich gar nicht. Nur mal so minutenweise immer mit einem traditionellen Center auf dem Feld. Und dann tatsächlich in Spiel 3, in den letzten 5 Minuten, siehe da, eine kleine Lineup von den Portland Trail Blazers. Und da waren sie aber dummerweise dann eben schon mit 10 hinten. Aber sie haben tatsächlich mit Lillard, McCollum, Harkless, Curry und Turner gespielt, die letzten 5 Minuten des Spiels, haben es also versucht, wollten sich nicht wieder total auseinandernehmen lassen, wollten das Pick and Roll switchen, aber also haben es dann auch tatsächlich gemacht, aber trotzdem das Spiel verloren, konnten auch nicht mehr rankommen, waren 10 hinten, haben mit 10 verloren. Und dann in Spiel 4, das war das Myers-Leonard-Game, das Jahrhundertspiel von Myers-Leonard, 30 Punkte, aber
das war ein Wahnsinnsspiel.
Ja, konnten es wieder nicht reißen. Myers-Leonard hat auch 25 Punkte in der ersten Halbzeit gemacht und dann in der zweiten Halbzeit plus OT nur noch 5. Und ja, es war dann einfach nicht mehr drin. Da haben sie wieder konsequent mit dem Center auf dem Feld gespielt, was ja aber auch ganz verständlich ist, weil, wie gesagt, Myers-Leonard so ein gutes Spiel gemacht hat. Ja, aber es war dann eben nicht drin, das rauszureißen. Und mein Fazit dieser Serie ist einfach, die Warriors sind einfach ein super krasses Crunch-Time-Team. Und wenn man in der Crunch-Time gegen die Warriors nicht sein absolut perfektes Spiel spielt, dann wird man es verlieren. Denn die Warriors spielen einfach jede Situation so gut wie perfekt aus und haben einfach wirklich über die Jahre diese absolute, diese absolute Siegermentalität entwickelt und das zeigt sich in diesen Situationen einfach unglaublich.
Ja, also ich fand es auch defensiv sehr beeindruckend, was die Warriors auf der anderen Seite so geleistet haben, wie sie McCollum und Lillard auch unter Druck gesetzt haben, Klay Thompson da immer wieder rauskommt und wie sie immer wieder so kurze Doppels mit drin haben, da so gehatcht haben und das fand ich schon wirklich sehr stark und es zeigt sich auch so ein bisschen in den Stats jetzt bei McCollum und Lillard, die beide so auf 22 Punkten stehen, also jetzt nicht unbedingt die Leistung nochmal erhöht haben. Auch das Field Goal ist nicht so berauschend beim True Shooting, also es geht, bei Lillard sind es 54% True Shooting, bei McCollum nur 48 und die beiden mussten natürlich offensiv auch eine ganz schöne Last tragen. Das war natürlich eine gute Sache für Portland, dass Myers-Leonard da nochmal jetzt insgesamt über die Serie gesehen auch 17,7 Punkte beisteuert und also ein bisschen eine Scoring-Rolle übernimmt. Ansonsten war da nämlich nicht so viel zu holen für Portland. Und eben auch nochmal super beeindruckend in dieser Serie war einfach Steph Curry, wenn Durant eben nicht mit dabei ist und alles im Prinzip über Steph Curry laufen muss, dann ist das schon eine beeindruckende Sache. Er hat jetzt über die Serie gesehen 36,5 Punkte im Schnitt. Er hat gigantische Quoten, 42,6% Dreier, hat auch wirklich einige geworfen, 8,3 Rebounds, 7,3 Assists, es war einfach Curry überall und auch in der Paarung natürlich mit Klay Thompson, der auch wirklich offensiv sehr, sehr gut agiert hat, war das schon sehr, sehr schön anzusehen. Und Draymond Green, über ihn wurde ja auch viel gesprochen, dass er tatsächlich auch seine Leistung jetzt in der Postseason nochmal so extrem gesteigert hat. Defensives Mastermind wird von allen Seiten gelobt und nicht nur Kobe hat jetzt ein Video über ihn nochmal gemacht, über seine Genialitäten in der Verteidigung und generell als Glue-Guy im Team. Es, auf sämtlichen Medien ist es jetzt auch zu merken. Also Draymond Green findet ja verdientermaßen Anerkennung für sein Spiel und ist dann auch immer mal wieder gut für dann den plötzlichen Dreier in der Crunch-Time, obwohl er jetzt über die Serie gesehen auch nur 25% trifft. Muss ich sagen, wenn der in so einer Situation einen Dreier trifft, habe ich nicht so ein schlechtes Gefühl, als wenn Eric Bledsoe das bei den Milwaukee Bucks macht. Irgendwie ist es so, jemand in der entscheidenden Phase haut er den vielleicht dann doch mal rein und nimmt ihn auch nur, wenn er völlig frei ist. Also da auch schon großen Respekt vor Draymond Green und insgesamt vor den Golden State Warriors, die eben auch ohne Kevin Durant dann immer noch ein Wahnsinnsteam sind. Und ja, was ich mir halt vorstellen könnte, ist, dass vielleicht diese extrem lange Pause von 9 Tagen sind es, dann ins, für die, auf die Finals gerechnet, dann auch schon zu lange sein könnten, um dann vielleicht auch so ein bisschen aus dem Rhythmus rauszukommen. Aber sie haben natürlich alle ihre kleinen Wehwehchen und es ist auch gar nicht schlecht, dass jetzt nochmal eine lange Spielpause für Kevin Durant da ist. Da war jetzt auch die letzte Aussage, dass Kevin Durant für die Finals, zumindest für den Beginn der Finals, nicht fit sein wird. Und eher so Mitte der Final-Serie zu erwarten ist. Und sogar im Gespräch war, ob Boogie Cousins nochmal fit wird.
Ja.
Ob das dann an der Stelle jetzt noch Sinn macht, ihn zu integrieren, wo er jetzt dann tatsächlich auch die ganzen Playoffs verpasst hat, ist nochmal eine andere Frage. Auch natürlich in Bezug auf die Matchups muss man das mal sehen. Ist ja gar nicht klar jetzt, ob Toronto kommt oder ob die Bucks kommen. Ja, aber so gesehen ist das schon, freue ich mich dann auch schon auf die mögliche Finalserie, die dann vor der Tür steht.
Ja, also das wird auf jeden Fall eine richtig gute Finalserie, egal ob es die Bucks oder die Raptors werden, das werden unglaublich interessante Finalspiele. Auch schön, dass wir das jetzt endlich bekommen, nach Jahren Warriors Cavaliers.
Ja, ein Befreiungsschlag.
Ja, und ich bin mal sehr, sehr gespannt, wie es für die Warriors läuft, wenn sie gegen die, sagen wir mal, die Raptors sind jetzt gerade vorne, die Raptors schaffen es, wie sie gegen die Half-Court-Defense von den Raptors dann aussehen. Also ich bin sehr, sehr gespannt. Das würde ich gerne mal sehen. Denn die Warriors haben gegen Portland teilweise richtig dominant ausgesehen, aber die Defense von Portland kann man mit der von den Raptors überhaupt nicht vergleichen. Und das wird schon eine größere Herausforderung, eine sehr, sehr große Herausforderung, wo die Warriors werden.
Ja, auf jeden Fall ein Aufeinandertreffen, das ist wirklich gilt, sich genauer anzusehen. Da müsste ich mich jetzt auch nochmal damit beschäftigen, wie jetzt die Teams sich auch gegenseitig verteidigt haben. Wer jetzt zum Beispiel auch Kawhi deckt, könnte ich jetzt auf Anhieb gar nicht mal so sagen. Ich weiß gar nicht, ob ich in der Regular Season, doch ein Spiel habe ich eigentlich gesehen. Toronto gegen...
Ja, wahrscheinlich Iguodala, würde ich mal sagen. Ja, also wir können ja mal sehen, vielleicht schaffen wir es noch in den nächsten Tagen so ein Finals-Preview zu machen, wenn die Serie zwischen Milwaukee und Toronto durch ist. Und das nochmal vorher zu machen. Auf jeden Fall wird es einen Podcast geben nach dem ersten Spiel der Finals am nächsten Freitag, der dann wahrscheinlich am Samstag rauskommt, wo wir dann auch da auf das erste Finalspiel schon eingehen können. Ja. Und ja, dann würde ich sagen, war es das erstmal für heute, Nils, ne?
Ja, haben wir, glaube ich, ganz gut zusammengefasst, was da so passiert ist in den Conference Finals. Und vielen Dank an alle, die uns zuhören und in der nächsten Episode, falls es jetzt so ein Preview nochmal gibt, sind wir dann gerne für euch da. Auf jeden Fall dann am Freitag mit den Jungs von den Go-To-Guys, beziehungsweise jeden Tag NBA. Wenn es denn so gekommen wie geplant, dann werden Tom Schneider und Jonathan Walker mit dabei sein. Und darauf freuen wir uns schon, ne?
Ja, an dieser Stelle auch nochmal der Hinweis auf den Podcast von Jonathan, jeden Tag NBA. Also wenn ihr morgens aufsteht und das Spiel der letzten Nacht nicht gucken konntet, dann gibt es eine knackige Zusammenfassung mit allen Sachen, die dazugehören. Immer morgens gleich im Podcatcher, fast jede Nacht von Jonathan. Also zieht euch das rein. Und ja, dann
wo wir gerade dabei sind, dann können wir auch nochmal erwähnen, wir hatten ja auch in der Serie Golden State gegen Portland über die Defense der Blazers gesprochen. Da hat Tom Schneider noch ein ganz nettes YouTube-Video aufgenommen für den Go-To-Guy YouTube-Kanal. Genau.
Genau, wir können da auch nochmal vielleicht einen Link in die Beschreibung reinmachen von unserem Podcast. Alles klar, Leute, dann, das war's für heute. Wir hoffen, es hat euch mal wieder gefallen. Bleibt dran, empfehlt uns weiter. Reviews und Bewertungen, da freuen wir uns auch drüber. Und dann bis nächste Woche.
Ciao.
Ciao, Nils. Ciao, Leute.